D-Radio Wissen. Update.
Ich habe am heutigen Tag die Entscheidung getroffen, mit sofortiger Wirkung vom Amt des DFB-Präsidenten zurückzutreten.
Das Amt des Präsidenten, es soll nicht beschädigt werden, hat Wolfgang Niersbach gerade eben gesagt. Und deswegen ist er nicht länger Präsident des Deutschen Fußballbundes, des größten Sportverbandes der Welt, weil er nicht erklären kann, warum der DFB kurz vor der WM damals in Deutschland knapp 7 Millionen Euro an die FIFA gezahlt hat. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Wofür das Geld verwendet wurde damals, das an die FIFA gezahlt wurde, also ob damit Stimmen gekauft wurden, um die WM nach Deutschland zu holen. Diese Nachfragen muss sich Wolfgang Niersbach jetzt nicht mehr stellen lassen. Er selbst bleibt dabei, er hatte damals mit der Zahlung selbst nichts zu tun.
Wo ich mich selber nicht in der Verantwortung fühle, wo ich auch selber bis heute sage, ich habe dort absolut sauber und gewissenhaft gearbeitet, aber es sind Dinge passiert, die auch in den letzten Tagen erst aufgedeckt wurden, die mich dazu veranlassen, zurückzutreten im Sinne einer politischen Verantwortung.
Mehr zu dem Rücktritt Wolfgang Niersbach hört er gleich hier in der Redaktionskonferenz, und zwar von unserem Reporter vor Ort vor der DFB-Zentrale. Der Rücktritt Niersbachs, der war heute nicht der einzige sportpolitische Hammer. Den ersten, den hatte der Kanadier Richard Pound gesetzt.
Our recommendation is that the Russian Federation be suspended.
Russlands Leichtathleten, die sollen ausgeschlossen werden, und zwar von den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Das fordert der Kanadier Richard Pound. Er ist Chef einer Sonderermittlungskommission zum Thema Doping. Was die Kommission herausgefunden hat, das bestätigt leider den schlimmen Verdacht. Der kommerzielle Spitzensport ist zum Teil einfach ein Netzwerk von Kriminellen. Dass die Leichtathletik ein dickes Dopingproblem hat, das ist ja seit Jahren klar. Egal, ob es um Sprinter, Langstreckenläufer oder Kugelstoßer geht, überall werden regelmäßig Sportler erwischt. Aber in Russland hatte das Ganze offenbar über Jahre System. In dem Bericht wird das aufgelistet. Trainer haben zum Beispiel Sportler danach ausgewählt, ob sie sich dopen ließen oder nicht. Und wenn jemand positiv getestet wurde, dann wurde es vertuscht. Teilweise wurden dabei auch Proben im Labor der russischen Anti-Doping-Agentur vernichtet. Richard Pound, der Chef der Kommission, geht davon aus, dass auch der russische Staat darin verwickelt war.
All of this could not have happened and continued to happen without the knowledge of the state authorities.
Auf die Spur gebracht hat die Dopingjäger eine Recherche der ARD. Der Film Geheimsache Doping hatte die wesentlichen Vorwürfe schon damals vor etwa einem Jahr belegt. Damals konnten Leichtathletikfunktionäre noch darüber schimpfen, dass ihr Sport ja angeblich von Journalisten kaputt gemacht werde. Aber jetzt ist es ein offizieller Untersuchungsbericht im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur. Der neue Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, Sebastian Coe, der hat schon reagiert. Er spricht von dunklen Tagen für seinen Sport und er will jetzt auch abstimmen lassen über diese Forderung. Darüber also, ob Russlands Leichtathleten von Olympia in Rio nächstes Jahr ausgeschlossen werden. Der Skandal wird ihn allerdings auch dann noch begleiten, denn es gibt noch gegen weitere Länder und Funktionäre Vorwürfe. In Frankreich zum Beispiel läuft ein Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten des Weltverbandes, gegen Lamine Diak. Er soll Geld von gedopten Sportlern kassiert haben, dafür, dass er positive Tests verschwinden ließ. Der Chefermittler Richard Pound, der hofft, dass sich jetzt etwas tut in der Welt des Sports, dass zum Beispiel Russland die Gelegenheit nutzt und etwas gegen den Dopingsumpf unternimmt.
What we hope is that Russia will seize the opportunity to move forward and to take a lead in attacking a problem that has the potential to destroy sport.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die User im Netz sind irgendwie nicht so richtig überrascht über einen neuen Skandal über Doping und Korruption im Sport. Auf Spiegel Online schreibt Dee Brown, als seien nur FIFA, UEFA und DFB korrupt. Wo es um so viel Geld und Macht geht, bleibt das halt nicht aus. Mich wundert hier gar nichts mehr. So viele Sümpfe zum Trockenlegen, eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Leider. David Reed twittert, es ist Zeit, ganze Länder zu verbannen. Aber wird Sebastian Coe die Eier haben, das auch zu machen? Es wäre der Beginn einer neuen Ära. User Talk 1 schreibt bei Spiegel Online, dass das alles ein schlechtes Vorbild ist. Wie können wir vor unsere Kinder treten und faires Verhalten im Sport und im Leben selbst anmahnen und verlangen, wenn die größten Vorbilder, zu denen sie aufschauen, sich an nichts, aber auch gar nichts halten, um diesem Bild gerecht zu werden? Der Staat muss hier eingreifen. Es geht nicht nur um Sport. Seid kritisch, fordert einfach alle auf, Leute, schauen wir einfach keinen Sport mehr. Diese Art Sport brauchen wir nicht. Lasst uns selber Sport machen. Das ist auch der wahre Sinn von Sport. Selber performen und nicht glotzen.
Was sonst noch wichtig war?
Der 9. November, das ist nicht nur der Tag des Mauerfalls, das ist auch ein sehr dunkler Tag der deutschen Geschichte. Am 9. November 1938 wurden im ganzen Land Synagogen angezündet und Juden ermordet. Ein Tag, den die Nazis zynischerweise als Reichskristallnacht feierten. In Dresden ist trotz der Geschichte dieses Datums auch heute wieder eine Demo von Pegida geplant. Fast 90.000 Menschen finden das unerträglich, wegen der fremdenfeindlichen Hetze auf diesen Demos. Sie haben eine Online-Petition unterschrieben, damit die Stadt die Demo verbietet oder zumindest aus der Innenstadt verbannt. Der Dresdner Oberbürgermeister sagt, dass das rechtlich nicht möglich ist. Die Pegida-Demo findet also statt.
Dieser Streik ist ja ohne Beispiel in der Geschichte der Lufthansa.
Ein Sprecher der Lufthansa ärgert sich darüber, dass heute mehr als 900 Flüge ausgefallen sind an den drei großen Flughäfen Frankfurt, München und Düsseldorf. Die Flugbegleiter haben ihren Arbeitskampf damit nochmal ausgeweitet. Ein Sprecher ihrer Gewerkschaft UFO gibt dem Management der Lufthansa daran die Schuld.
Mit einem Vorstand, der nicht mehr an Lösungen interessiert ist, der sich mit allen Berufsgruppen verscherzt, da bleibt einem nach zwei Jahren Schlichtung, Moderation etc. am Ende nichts mehr anderes übrig, um wirklich auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Dieser Vorstand hat inhaltlich gute Ideen, hat aber seine Mitarbeiter verloren.
Die Gewerkschaft will erreichen, dass Flugbegleiter weiter mit 55 Jahren in den Vorruhestand gehen können und bis zur Rente einen Teil des Gehalts weiterbekommen. Um das durchzusetzen, wollen die Flugbegleiter auch morgen wieder streiken. Das Management der Lufthansa hat den ganzen Nachmittag zusammengesessen und überlegt, wie es auf den Streik reagieren soll. In Deutschland haben sich auch letztes Jahr relativ viele Menschen mit HIV angesteckt. Nach den neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts waren es etwa 3.200 gemeldete Neuinfektionen. Ähnlich viel wie im Jahr davor, aber weiterhin deutlich mehr als noch Ende der 90er Jahre. Die Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut sagen, dass es zu viele gibt, die das Risiko des HIV-Virus falsch einschätzen. Deswegen lassen sich wohl auch viele gar nicht auf eine Infektion testen. Tatsächlich dürften sich also deutlich mehr Menschen neu angesteckt haben als die gemeldeten 3.200. In Myanmar, in Südostasien, könnte es das erste Mal seit mehr als 50 Jahren eine demokratisch gewählte Regierung geben. Bei der Wahl gestern hat nach ersten Meldungen die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gewonnen. Und zwar so klar, dass sie selbst wohl Ministerpräsidentin werden kann. Vor ihren Anhängern in Rangoon hat sie sich sehr siegessicher geäußert.
Zurzeit sind noch keine offiziellen Ergebnisse bekannt, aber wir alle wissen doch, wie das Resultat aussieht.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Aung San Suu Kyis Partei, die NLD, wohl um die 70% der Stimmen geholt hat. In etwa so viel braucht sie auch für eine Mehrheit im Parlament, denn für das Militär sind ein Viertel der Sitze von vornherein reserviert. Die Partei, die dem Militär nahesteht, hat schon eingeräumt, die Wahl verloren zu haben. Bis in Myanmar alles ausgezählt ist, wird es mindestens noch bis morgen dauern. Katalonien will ein eigener Staat werden und sich von Spanien abspalten. Zumindest eine Mehrheit im katalanischen Regionalparlament in Barcelona will das und hat heute für einen Zeitplan gestimmt, wie die Abspaltung ablaufen soll. In anderthalb Jahren soll es soweit sein, dann soll es eine unabhängige Republik Katalonien geben. Die Entscheidung von heute hat rechtlich gesehen noch keine Bedeutung. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy will trotzdem gegen die Resolution vorgehen. Er hat angekündigt, vor dem Verfassungsgericht dagegen zu klagen.
Was noch wichtig wird.
242 Verhandlungstage hat es beim NSU-Prozess in München schon gegeben. 242 Tage im Gericht, an denen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe still da saß und höchstens mal mit ihren Anwälten flüsterte. Übermorgen, am Mittwoch, will sich Zschäpe jetzt das erste Mal äußern. Einer ihrer Verteidiger hat bestätigt, dass er dann eine Erklärung von ihr vorlesen will. Was sie sich davon verspricht, was sie sagen will, alles unklar. Ihr Anwalt kündigt nur an, Beate Zschäpe wird umfassend aussagen. Seit heute Nachmittag sitzen die Finanzminister der EU-Länder zusammen und ihr Treffen geht noch bis morgen. Auf dem Programm steht unter anderem eine Entscheidung zu Griechenland. Die Frage ist nämlich, soll die griechische Regierung die nächsten Hilfsgelder ausgezahlt bekommen, obwohl sie bei den Reformen nicht so weitermacht wie vereinbart? Etwa 2 Milliarden Euro stehen im Moment aus. Außerdem geht es um die Banken in der EU. Die Finanzminister wollen Details dazu beschließen, was passiert, wenn eine Bank pleite ist und abgewickelt werden muss. Und zwar so, dass möglichst nicht der Steuerzahler dafür zahlen muss.
Und sonst in der Welt?
In Russland ist einer der radikalsten politischen Aktionskünstler festgenommen worden. Pjotr Pawlenski hatte die Eingangstür zum Inlandsgeheimdienst FSB angezündet. Jetzt drohen ihm bis zu 3 Jahre Haft wegen Vandalismus. Pawlenski wollte mit der Aktion gegen den nach seiner Meinung endlosen Terror der Sicherheitsbehörden protestieren. Der FSB ist im früheren Gebäude des sowjetischen Geheimdienstes KGB untergebracht. Während der Stalinzeit wurden dort politische Gefangene gefoltert und hingerichtet. Pawlenski hat schon mit anderen Protestaktionen für Aufsehen gesorgt. Vor 2 Jahren nagelte er zum Beispiel seinen Hoden am Moskauer Roten Platz fest, um gegen korrupte Polizisten zu protestieren. In Afghanistan kämpfen die Taliban untereinander um die Führung. Im Sommer war der bisherige Anführer Mullah Mohammed Omar für tot erklärt worden. Danach übernahm Akhtar Mansur das Ruder. Ihn erkennt ein Teil der Taliban aber nicht an. Bei einer Zeremonie letzte Woche hat sich eine Gruppe um einen früheren Provinzchef abgespalten. Die Rebellen kämpfen jetzt in einer Provinz im Südosten von Afghanistan gegen die Anhänger von Mansur. Bei Gefechten sind seit dem Wochenende rund 50 Kämpfer getötet worden. Die Angaben stammen von afghanischen Behörden. Sie haben allerdings keine Kontrolle über das Gebiet. Deswegen ist auch unklar, wie groß die rivalisierende neue Taliban-Gruppe ist. Es gibt Berichte, dass sie von Kämpfern der Terrormiliz IS unterstützt wird. Wenn es um ihr Nationalgetränk Ayran geht, verstehen die Türken keinen Spaß. Ein Teeunternehmen muss jetzt Strafe zahlen, weil es sich in einem Werbespot über das Joghurtgetränk lustig gemacht hat. Darin hieß es, ich habe Ayran getrunken, das hat mich einschlafen lassen. Das Handelsministerium hat das Unternehmen zu einer Geldstrafe von umgerechnet mehr als 70.000 Euro verdonnert. Begründung, Ayran sei grundlos beleidigt worden. Außerdem werde den Verbrauchern vermittelt, sie sollten weniger davon trinken. Die islamisch-konservative Regierung hat Ayran 2013 das Label Nationalgetränk verpasst. Präsident Recep Tayyip Erdogan will, dass die Türken mehr von dem Joghurtgetränk und weniger Raki-Schnaps trinken.
Wissensnachrichten.
Wenn wir über Flüchtlinge reden, dann geht es vor allem um Kriegsflüchtlinge. Viele fliehen auch vor Armut. Ein neuer Bericht der Weltbank sagt aber, wenn wir nicht aufpassen, wird es noch viel mehr Flüchtlinge geben. Und zwar wegen des Klimawandels. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Das heißt, in Zukunft werden noch mehr Menschen fliehen?
Ja, die Weltbank meint, wenn man nichts gegen den Klimawandel tut, dann rutschen in den nächsten 15 Jahren mehr als 100 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut. Klimawandel und Armut hängen laut Weltbank direkt miteinander zusammen. Wenn man also nicht noch Millionen mehr Flüchtlinge haben will, reicht es nicht, wenn man Kriege verhindert, sondern man muss auch was tun gegen Klimawandel.
Das klingt irgendwie logisch. Das haben die meisten Staaten ja tatsächlich auch in den letzten Jahren erkannt, ne?
Ja, die Weltbankforscher sagen, man muss noch mehr tun, als nur zu sagen, wir stoßen weniger CO2 aus. Also Länder, die stark vom Klimawandel betroffen sind, müssen vor allem darauf achten, dass die Armen nicht noch ärmer werden. Betroffen sind ja vor allem Länder, die eh schon arm sind, zum Beispiel Länder südlich der Sahara in Afrika, Indien oder generell Südostasien. Mhm. Diese Länder müssen laut der Weltbank Sozialsysteme aufbauen und schon mal vorsorgen, also so schnell wie möglich die Armen stärken. Dann hat man später, wenn der Klimawandel sich bemerkbar macht, mit Dürren und Überschwemmungen nicht mehr so viele Probleme.
Nicht nur, wenn es ums Klima geht, auch bei anderen Sachen erheben wir ja gern mal den moralischen Zeigefinger. Psychologen aus Kanada haben jetzt gezeigt, der Mensch hat ziemlich hohe Ansprüche, was die Moral angeht.
Ja, eigentlich so hoch, dass es unmöglich ist, dem gerecht zu werden. In der Theorie geht man ja eigentlich davon aus, wenn jemand nicht in der Lage ist, etwas zu tun, weil er nicht die Voraussetzungen oder Möglichkeiten dazu hat, dann kann man das auch eigentlich nicht von ihm verlangen.
Würde ich auch denken.
Aber die Forscher haben herausgefunden, Menschen verlangen das trotzdem. Die Forscher haben Versuchspersonen mehrere Szenarien vorgelegt. Zum Beispiel Person X muss Person Y vom Flughafen abholen, kann das aber nicht machen, weil er physisch oder psychisch nicht in der Lage ist. Oder Person Z sieht, dass ein Mädchen in einem Pool ertrinkt, kann aber nicht rechtzeitig da sein und helfen, weil er plötzlich gelähmt ist oder eine Panikattacke hat. Dann wurden die Versuchspersonen gefragt, ob Person X oder Person Z trotzdem hätten helfen müssen. Und die Antwort lautete immer, ja, sie hätten helfen müssen, egal ob sie am Ende Erfolg haben oder nicht.
Das heißt ja, dass wir Menschen total unrealistische Ansprüche aneinander stellen, oder?
Ja, und nicht nur aneinander, sondern tatsächlich auch an uns selbst. Bei einem Experiment wurden die Versuchspersonen selbst in die Rolle derjenigen gesetzt, die verantwortlich sind. Also sie sollten Person Y vom Flughafen abholen und konnten das nicht. Und da haben wieder alle gesagt, ich hätte es trotzdem machen müssen. Und die Forscher haben noch was rausgefunden. Menschen sind nachsichtiger, wenn jemand aus physischen Gründen was nicht machen kann, als aus psychischen. Also bei einem gelähmten Bein haben die Menschen mehr Verständnis als bei einer Panikattacke. Die Forscher sagen, das zeigt, dass die Gesellschaft nicht so richtig anerkennt, wenn man psychisch zu etwas nicht in der Lage ist.
Jetzt gucken wir noch ins Netz. Genauer gesagt, wer da die Hosen anhat.
Ja, die Analyse zeigt das, was man schon vermutet haben könnte. Geld machen vor allem die Großen, also Amazon mit ganz viel Vorsprung. Dann kommt Alphabet, also Google, gefolgt von eBay und Facebook und noch einer Mediengruppe, der Expedia und QVC gehören. Diese fünf Unternehmen teilen sich 70% vom ganzen Markt, den es im Internet gibt, mit Online-Verkauf und Werbung. Amazon und Google haben zusammen mehr als die Hälfte. Heißt, wenn $1 im Netz ausgegeben wird, kriegen Google und Amazon 57 Cent davon. Also nichts von wegen offener Internetmarkt. Auch im Netz gilt, einige wenige kriegen das meiste.
Wetter.
Heute Abend ist es oft noch bewölkt, Regen kommt aber höchstens noch im Südosten und Osten Deutschlands runter. Nachts gehen die Temperaturen dann zurück auf 12 bis 4 Grad. Dann ist es im Norden bedeckt und regnerisch, Richtung Süden lockert es auf. Der Tag morgen wird für die meisten wieder durchwachsen, mit Wolken und etwas Regen. Nur der Südwesten hat gute Chancen auf Sonne. Es bleibt mild bei 12 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.